Lieber Herr Rudolf, wollen Sie so freundlich sein, morgen 3:30 Uhr zu mir zu kommen? Ich höre eben, dass Fidelio gegeben wird, von dem ich nicht gern eine Note versäumte und doch kaum zu rechter Zeit ins Theater gelangen könnte. Sollte es Ihnen aber unmöglich sein, so wollen Sie mir eine andere Nachmittagsstunde bestimmen. Mir ist jeder Tag recht.
Mit diesen undatierten Zeilen, vermutlich aus dem Jahr 1858, beginnt ein über 4 Jahrzehnte andauernder Briefwechsel zwischen Ernst Rudolf und Clara Schumann. Der 1840 geborene Ernst Rudolf war Patensohn von Clara Schumanns Freundin Marie Lichtenstein und erhielt Anfang der 1850er Jahre Unterricht in Klavier und Komposition bei Woldemar Bargiel, Claras Halbbruder, der ihn mit dem Werk Robert Schumanns bekannt und vertraut machte. 1858 nahm Rudolf dann einige Stunden bei Clara Schumann selbst und eine lebenslange Freundschaft zwischen ihnen beiden begann. Knapp 400 Briefe geben beredtes Zeugnis von diesem schnell innig werdenden Verhältnis, von den ersten, noch etwas distanzierten Zeilen bis zu den bald vertraulichen Tönen lässt sich an ihnen die Entwicklung dieser ungewöhnlichen Beziehung, die immer stärker werdende Verbindung zwischen der berühmten Musikerin und ihrem Schüler über die Stufe des künstlerischen und persönlichen Austausches auf Augenhöhe hin zu einer innigen Gefährtenschaft im Alter nachvollziehen. Dabei decken die in den Briefen verhandelten Themen ein breites Spektrum ab. Privates, persönliches Glück und Leid tauschen beide ebenso aus, wie sie über familiäre Ereignisse berichten, von Erlebnissen mit gemeinsamen Freunden erzählen, sich in organisatorischen Angelegenheiten beraten, ebenso in kompositorischen Fragen, über Instrumente sprechen und die Lust und Last öffentlicher Konzerte thematisieren, aber auch zu aktuellen politischen Geschehnissen Stellung nehmen. So geben ihre Briefe nicht nur Auskunft über die individuellen Befindlichkeiten der beiden Korrespondenzpartner, sondern einen lebendigen Einblick in den gesellschaftlichen Kontext, vor allem aber auch den künstlerischen Freundeskreis um Clara Schumann und Ernst Rudolf, zu dem Johannes Brahms, Joseph Joachim, Julius Stockhausen und etliche weitere gehörten. Seit 1859 studiert Ernst Rudolf in Leipzig Komposition, unter anderem bei Ignaz Moscheles, Julius Rietz, Karl Reinecke und Moritz Hauptmann. 1862 dann sollte sein Opus 1, Variationen für 2 Klaviere, veröffentlicht werden. Und Rat holte er sich bei Clara Schumann, sowohl was die künstlerische Ausgestaltung anbetraf, als auch, wo es am besten gedruckt werden sollte. Beim renommierten Leipziger Verlagshaus Breitkopf und Hertel? Clara Schumann riet zu und verwendete sich für Rudolf, der ihr nach einem Zuschlag Hertels sein erstes Werk öffentlich zueignete.
Leipzig, den 7. Februar 1862. Liebe Frau Schumann, meine Variationen schicke ich in den nächsten Tagen an Ihre Berliner Adresse, wo Sie ruhen mögen, bis Sie hinkommen. In der 5. habe ich im Anfang noch ein bisschen geändert, um eine Reminiszenz an die Schumannsche zu vermeiden. Vielleicht merken Sie es gar nicht. Man rät mir hier, ich sollte doch suchen, sie bei Hertel zu verlegen. Sind Sie auch der Ansicht, dass es so viel vorteilhafter für das Renommee eines Stückes etc. ist, gerade da erschienen zu sein? So will ich später einmal eine Unterhaltung deshalb mit Hertels anknüpfen. Meinen Sie, dass es ebenso gut ist in Wien? So überlasse ich die Sache ganz Ihrer gütigen Besorgung. Leipzig, den 18. März 1862. Liebe Frau Schumann, eigentlich hatte ich gehofft, Sie noch vor Ihrer Reise nach Paris zu sehen. Meine Mutter schrieb mir, Sie würden vorher in Berlin erwartet. Und erst später kam dann die Nachricht, dass Fräulein Marie Sie in Düsseldorf treffen sollte. Ich wollte auch wegen der ewigen Variation einiges noch mit Ihnen besprechen. Das hat aber nun Zeit bis später und bis zu mündlichem Verkehr.
Paris, den 19. März 1862. Lieber Herr Rudolf, was haben Sie denn mit Ihren Variationen gemacht? Erscheinen Sie bei Hertels? Das Beste ist es gewiss. Mein Rat kommt nur leider in allem zu spät. Sie wissen aber und sind es überzeugt, dass es nicht Mangel an gutem Willen. Münster am Stein, den 26. Juli 1862. Lieber Herr Rudolf, Ihre Variation ist hübsch. Dennoch aber stimme ich dafür, dass sie eines sanften Todes sterbe. Ich meine, es seien der Variationen genug und zu viele schaden nur dem Werk. An Hertels schrieb ich schon am Tage ihrer Abreise von hier. Jemandem nützen zu können, ist mir eine viel zu große Freude, als dass ich es vergäße. Senden Sie die Variationen nur bald ein.
Wienrode, den 22. Oktober 1862. Liebe verehrte Frau Schumann, gestern erst hatte ich Ihnen durch Franz Stockhausen allerlei Grüße und dergleichen wollen zukommen lassen. Und nun bin ich doch veranlasst, Ihnen selbst einige Zeilen zu schreiben. Ich bekam nämlich am Abend einen Brief von Hertels, der mir nach fünfwöchentlichem Schweigen die angenehme Botschaft bringt, dass Sie meine Variationen nehmen wollen und mit dem Stich sehr bald begonnen werden soll. Sie können denken, wie sehr mich das erfreute, und ich will nicht zögern, Ihnen die Sache mitzuteilen, da Sie in so vieler Beziehung schuld daran sind, dass es so weit gekommen ist. Hauptsächlich aber wollte ich anfragen, ob Sie erlauben, dass das Stück auch äußerlich in der Welt als Ihr Eigentum auftritt, so wie es Ihnen im Stillen von ganzem Herzen gewidmet ist. Mir ist, als trüge ich Ihnen diese Bitte heute nicht zum ersten Male vor, weil es eben für mein Wünschen und Empfinden eine abgemachte Sache ist, dass Ihnen die Variationen zugehören. Aber es bedarf nun doch einmal noch sehr der Bestätigung von der anderen Seite. Und so will ich hoffen, dass diese mir nicht fehlt. Berlin, den 30. April 1863. Liebe Frau Schumann, anbei erhalten Sie endlich die Variationen, die mir Hertels vor etwa 8 Tagen zuschickten. Es hat lange damit gedauert. Und hätte ich den Dr. Hertel nicht neulich zufällig auf dem Magdeburger Bahnhof gesprochen, so wäre wahrscheinlich noch nichts fertig. Jetzt scheint mir der Stich ziemlich fehlerlos. Bei der Korrektur wimmelte es von Versehen. Das ist aber wohl meistens so. In treuer Ergebenheit, Ihr Ernst Rudorf.
Baden, den 18. Mai 1863. Lieber Herr Rudorf, freundlichsten Dank für Ihren lieben Brief, die Sendung der Variationen und der Dedikation. Das ist gerade Ihr Opus 1, freut mich besonders. Gewiss haben Sie dieses mit glücklichen Komponistengefühlen in so schöner Ausgabe betrachtet. Spielen kann ich die Variationen leider jetzt nicht, da ich keine 2 Klaviere im Zimmer habe.
Variationen eignen sich besonders für einen musikalischen Dialog. Rudolfs Ringen mit der 5. Variation seines Opus 1 erzählt von musikalischen Reminiszenzen, die sich betonen oder verwischen lassen. Und auch Clara und Robert Schumann, die das musikalische Gespräch miteinander liebten, nutzten Variationen. Fortgesetzt und erweitert werden konnte der musikalische Austausch durch Widmungen und Geschenke. So schickte Clara Schumann ihre Variationen über ein Thema von Robert Schumann, die sie 1853 zu Roberts Geburtstag fertiggestellt hatte und die vielfach verflochtene, gegenseitige musikalische Zitate der Schumanns verarbeiteten, ein Jahr später mit einer 2. Widmung dem verehrten Johannes Brahms auf freundliches Verlangen. Der wiederum war so begeistert von Claras Werk, dass er selbst umgehend eine Variationenfolge über Roberts Thema schrieb. 20 Jahre später schickte Clara ihre Variationen, in denen so viel an biografisch-musikalischen Bezügen der Schumanns steckt, dann an Ernst Rudorf. Wiederum mit einer Widmung, die Rudorf in das Geflecht musikalischer Freundschaften so auf ganz besondere Weise aufnahm.
Baden, den 22.10.1873. Dank für Ihren lieben Brief. Wir kommen. Das heißt, die Kinder am 28., ich später. Ich schickte neulich die Variationen an Sie durch Joachim. Haben Sie sie nicht erhalten? Ich bin sehr betrübt, doch bald ja mündlich über manches. Gruß von Clara Schumann.
Lichterfelde, den 24. Oktober 1873. Liebe Frau Schumann, natürlich hatte ich, als ich Ihnen neulich schrieb, noch keine Ahnung von Ihrer Variationensendung. Am Tage, bevor Ihre Postkarte kam, sagte mir Joachim zuerst davon. Und am nächsten holte ich mir Ihr schönes Geschenk. Haben Sie vielen Dank dafür. auch für die wunderhübsche praktische Ausstattung und für die freundlichen Worte der Erinnerung, die dem Ganzen den besten Wert geben. Das Einzige, was ich auszusetzen hätte, ist, dass Sie mich auf der Widmung mit Herr anreden, während ich in Ihren Briefen doch zu meiner Freude an eine freundschaftliche Weglassung dieses Zeremoniells gewohnt bin. Aber hoffentlich hat das nichts Arges zu bedeuten, und so will ich versuchen, darüber wegzulesen. Alles andere bleibt bis zum baldigen Wiedersehen aufgehoben, aber meinen Dank musste ich Ihnen doch noch vorher aussprechen. Für heute nur noch die besten Grüße von uns beiden. Allzeit Ihr treu ergebener Ernst Rudorf.
Das Einzige, was ich auszusetzen hätte, ist, dass Sie mich auf der Widmung mit Herr anreden. Diese Anmerkung Rudorfs zeigt, wie die formalisierte Anrede ihn irritiert. Und in der Tat, ab dem Jahreswechsel 1864-65 sprach Clara Schumann ihren Briefpartner nicht mehr mit »Lieber Herr Rudorf«, sondern mit »Lieber Rudorf« an. Als äußeres Zeichen der gewachsenen Vertrautheit, die sich auch in den Themen widerspiegelt, die die Briefe dieser Zeit bestimmen. Clara Schumann plante einen Berlin-Aufenthalt und bat Ernst Rudorf, um seine Unterstützung geeignete Zimmer zu finden, ohne seine Familie, die Clara Schumann Quartier angeboten hatte, zu enttäuschen. Intime Details wie ihre Furcht vor großstädtischer Kriminalität vertraute sie ihrem lieben Rudorf an, damit er ihr helfe, den Aufenthalt angenehm zu gestalten.
Düsseldorf, den 23. Dezember 1864. Lieber Herr Rudorf, ich warte nicht erst Nachricht von Ihnen ab, denn ich fürchte, Sie beunruhigen Ihre liebe Mutter meines Wohnens halber und habe mich doch entschlossen, jedenfalls in einem Chambray-Garni zu wohnen. So ein Aufenthalt bringt gar so viel Unruhe mit sich. Fortwährend Menschen. Dazu kommt noch, dass ich die Kinder und Mutter dort habe und Ihnen auch gern mal die Gelegenheit gönnte, mich so oft als möglich zu sehen. Was in einer Familie sehr peinlich für mich wäre, kaum anginge, da ich ja doch nicht ein Wohnzimmer für mich allein beanspruchen kann. So habe ich aber nun die Bitte an Ihre verehrte Mutter, ob sie sich wohl mal nach zwei Zimmern erkundigte. Ich möchte dieselben nebeneinander und nach vorn. Dann müssten sie so gelegen sein, dass ich mich nicht fürchte. Sonst halte ich es nicht aus, denn Sie wissen, in Berlin ist Totschlag nichts Seltenes. Dort, wo es am behaglichsten, da möchte ich wohnen. Gern wüsste ich dann die Bedingungen. Wohnung, Frühstück, Mittagessen, je nachdem ich es bedarf, einfache Hausmannskost. Und zwar die Wohnung auf die Woche. Wird mir Ihre Mama die Bitte nicht als unbescheiden auslegen? Ich denke aber an Ihre mir stets erwiesene Freundlichkeit und fasse deshalb ein Herz dazu. Ihnen allen ein recht frohes Fest wünschend, bin ich Ihre stets getreu ergebene Clara Schumann.
Düsseldorf, den 29. Dezember 1864. Lieber Herr Rudorf, die Mutter beauftragt mich, Ihnen in Ihrem Namen für Ihren Brief um die Bemühung wegen einer Wohnung zu danken. Sie bittet Sie nun freundlichst, uns im Hotel Dierbach, Gendarmenmarkt, zwei Zimmer auf Donnerstagabend, wo wir in Berlin eintreffen werden, zu bestellen. Am liebsten möchte die Mutter im ersten Stock wohnen, keinesfalls höher als im zweiten. Auch möchten Sie darauf achten, dass die Zimmer nicht abgelegen sind, da sie sehr furchtsam ist und keine Nacht schläft, wo sie sich fürchtet. Den Flügel lässt die Mutter an das Hotel adressieren. Sie bittet Sie freundlichst, für zuverlässige Männer zu sorgen, die es auspacken und vielleicht in ein kleines Zimmer einstweilen aufstellen, bis sie kommt. Oder stehen die für die Mutter bestimmten Zimmer leer, so kann es auch dort aufgestellt werden. In diesen Tagen hat die Mutter so furchtbar viel zu tun und zu schreiben, dass sie nicht weiß, wo ihr der Kopf steht. Wollen Sie wohl die Güte haben, im Vorübergehen meiner Großmutter zu sagen, dass wir Donnerstagabend kommen? Und der Mutter vielleicht noch einmal hierher schreiben? Nur ein paar Worte, ob Sie das Logis festhaben und ihr auch die genaue Adresse von Dierbach mitteilen. Fräulein Leser und Junge tragen mir Grüße an Sie auf, so wie Mama die herzlichsten an Ihre Eltern, denen ich mich auch bitte zu empfehlen und mich zeichne als Ihre ergebene Marie Schumann.
30. Dezember 1864. Lieber Rudorf, ich muss doch Maries Brief gestern noch ein Blättchen in höchster Eile nachfliegen lassen. Sie hat Ihnen über das Instrument nicht ausführlich genug geschrieben. Ich dachte mir nämlich, Sie wüssten doch sicher Leute, welches das Klavier gut auspackten. Und nun hätte ich eine große Bitte, ob Sie das besorgen lassen wollten. Sie müssen dann aber bei Dierbach bestellen, dass man, sobald es angekommen, zu Ihnen oder die von Ihnen bestimmten Auspacker schickt. Ferner möchte ich Sie bitten, mir einen guten Stimmer auf Freitagmorgen zwischen 9 und 11 Uhr zu bestellen. Den Schlüssel zum Klavier wollen Sie dann gefälligst dem Wirt übergeben. Verzeihen Sie dies. Und aber vor allem die Mühe, die ich Ihnen verursache. Dass ich Sie in Berlin nicht finden sollte, ist mir nicht glaublich. Ich hoffe im Gegenteil sicher darauf. Grüßen Sie die lieben Ihrigen. Möge die verehrte Mutter das neue Jahr ganz wohl wieder antreten. Adio, Clara Schumann.
Clara Schumanns Konzertreisen dienten nicht nur dem Lebensunterhalt für die Familie, sie boten auch Gelegenheit, die Kompositionen ihres Mannes und ihres nächsten Umkreises europaweit bekannt zu machen. Und immer wieder waren sie Quell vielfältiger Eindrücke. Lebhaft berichten ihre Briefe von verschiedenen Städten und ihren Eigenheiten im Musikleben. Sie sind dabei durchaus weit über ästhetische Diskurse hinaus auch national gefärbt.
Leipzig, den 18. März 1862. Liebe Frau Schumann, recht begierig bin ich darauf, von Ihrem ersten Konzert zu hören, ob das Publikum wirklich etwas reifer wird allmählich, wie man sagt, und die ernste Musik schätzen lernt. Rose will mir gleich darüber Nachricht geben. Das Programm möchte ich wohl wissen, denn mit etwas Politik muss doch dabei auch zu Werke gegangen werden. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie noch vor Ihrer Reise nach Paris zu sehen. Meine Mutter schrieb mir, Sie würden vorher in Berlin erwartet, und erst später kam die Nachricht, dass Fräulein Marie Sie in Düsseldorf treffen sollte. Und damit ein herzliches Lebewohl und die besten Wünsche für morgen von Ihrem Ihnen treu ergebenen Ernst Rudorf.
Paris, den 19. März 1862. Lieber Herr Rudorf, Ihren lieben Brief hätte ich so gerne schon längst beantwortet, aber mein Leben war ein so bewegtes und angestrengtes, dass ich zu einem gemütlichen schriftlichen Verkehr mit Freunden nicht kommen konnte. Im Februar gab ich 12 Konzerte in verschiedenen Städten, hatte also immer die Reisen dazwischen, fuhr dann direkt nach Düsseldorf, war dort nur wenige Tage, um einiges Nötige an Briefen und häuslichen Anordnungen zu erledigen. Und jetzt sehen Sie mich in Paris, an das ich nicht dachte, als ich Sie das letzte Mal sprach. Ich bekam hierher so dringende Aufforderungen, man wünsche so sehr, namentlich auch die Sachen von meinem Mann, die sich jetzt hier sehr verbreiten, zu hören, dass ich mich dazu entschloss, gewissermaßen auch es als eine Pflicht gegen meinen Mann betrachtend. Ich würde es als solche nicht angesehen haben, hätte es sich darum gehandelt, den Franzosen seine Musik zugänglich zu machen, denn ich hätte doch nie daran geglaubt, dass eine so tief deutsche Natur wie er jemals von einer anderen Nation ganz anerkannt werden könne. Glaube es auch jetzt nicht. Jedoch mit solcher Herzlichkeit und Empfänglichkeit für seine Sachen aufgenommen, wie ich es hier bin, wäre es ein Unrecht gewesen, Nein zu sagen. Weiter kam ich vorgestern nicht. Und nun kann ich Ihnen mitteilen, dass meine erste Soiree gestern vortrefflich vonstatten gegangen. Sie hätten doch Ihre Freude gehabt zu hören, wie das Publikum meines Mannes Quintett aufgenommen, mit welchem Enthusiasmus und die Pedalfuge in A-Moll von Bach etc. Es ist eine eigene Sache. Schätzt man auch im Grunde des Herzens Publikum gering, so bedarf man dessen Teilnahme im Konzertsaale doch. Es regt augenblicklich an und erhöht die Leistungen. Ich möchte wohl, meine deutschen Freunde wären gestern hier gewesen, weil alles so gut glückte. Die Flüchtigkeit meiner Zeilen entschuldigen Sie ja. Bedenken Sie, dass dazwischen etwa 5 bis 6 Besuche lagen. Grüßen Sie Ihre lieben Eltern und seien Sie immer, auch wenn ich nicht schreibe, versichert der herzlichsten Teilnahme und Ergebenheit Ihrer Clara Schumann. Marie grüßt auch freundlich. PS, soeben bringt mir Herr Rose Ihren lieben Brief. Welch sonderbarer Zufall. Schönsten Dank dafür. Da gäbe es nun manches wieder zu sagen. Jetzt ist aber wirklich das Zimmer voll. Ich kann nur diesen Brief noch zumachen. Adio.
Berlin, Dienstag, den 1. April 1862. Liebe Frau Schumann, als ich heute vor 8 Tagen mittags in Berlin einrückte, den Kopf und das Herz sehr voll von allen möglichen widerstreitenden Gedanken und Empfindungen, hatte meine Mutter mir ihren Brief unter die Serviette gelegt und ich kann nicht sagen, wie sehr glücklich mich diese Überraschung machte. Dass sie mich nebenbei durch die Ausführlichkeit ihrer Zeilen bei ihrer so stark besetzten Zeit beschämen, ist ein anderer Punkt, den ich auch nicht übersehe. Hauptsächlich aber habe ich mich gefreut und mehr gefreut, als es Ihnen diese paar Worte ausdrücken können. Es ist sehr gut von Ihnen, dass Sie meiner mit so warmer Teilnahme gedenken und mir von Zeit zu Zeit ein solches Zeichen derselben geben. Glauben Sie aber auch, dass ich mir des Schatzes, den ich daran besitze, wohl bewusst bin. Ihre Pariser Erfolge machen mir die allergrößte Freude. Und auch wenn ich dabei von allen persönlichen Beziehungen absehe, die ja das Interesse unendlich vergrößern, würde ich Freude daran haben, dass mit Ihnen wieder ein Stück deutscher Kunst einen Sieg im Ausland errungen hat. Und unter diesem Stück deutscher Kunst verstehe ich nicht allein die Musik Ihres Mannes, sondern ebenso wohl Ihre eigene künstlerische Persönlichkeit, die ebenso gut ein unveräußerliches, ewiges Eigentum der deutschen Nation ist. Mir sagte schon Jules Stockhausen, wie sehr Sie selbst auch in der kleineren Soiree animiert gewesen seien durch die Teilnahme des Publikums. Und ich begreife es vollkommen, dass ebenso wohl das begeisterte Entgegenkommen der Zuhörer als ihrerseits das Bewusstsein, dass sie einem noch unbekannten Kreise gegenüberstehen, der für das Schöne erst gewonnen werden soll, besonderen Schwung verleiht. So wäre ich denn freilich an solchen Abenden gern in Paris gewesen. Meine Mutter trägt mir noch eben besondere Grüße für Sie auf und lässt Ihnen sagen, dass sie mit der wärmsten Teilnahme Ihre Pariser Erlebnisse verfolgte, soweit sie davon in den Zeitungen und durch ihren Brief erfahren habe. Fräulein Marie, grüßen Sie bitte, bitte sehr freundlich von uns allen und behalten Sie uns ihrerseits in gutem Andenken. In herzlicher Ergebenheit Ihr getreuer und dankbarer Ernst Rudorf.
Ernst Rudorf unterstützte Clara Schumann in Angelegenheiten der Familie. Er besorgte Schüler für Clara Schumanns Töchter in Berlin und Unterkunft und Lehrer für ihre Söhne. Dabei zeigt der Austausch über Persönlichkeiten und Methoden, worauf beide Wert legten. Was einen guten Pädagogen, was einen guten Künstler in Clara Schumanns und Ernst Rudorfs Augen ausmachte.
14. November 1873. Lieber Rudorf, wie unterrichtet Herr Barth? Hat er einen weichen Anschlag? Gute Handhaltung? Welches ist sein Preis? Sagen Sie mir ein offenes Wort. Ich spreche im ungünstigsten Falle nicht darüber. Ihre Clara Schumann.
Lichterfelde, den 15. November 1873. Liebe Frau Schumann, Barth ist ein ganz vortrefflicher Klavierlehrer, sehr gewissenhaft und gründlich in allen Dingen, die zur selbstständigen Entwicklung der Finger und zur Ausbildung des Handgelenkes gehören. Ungemein erfahren und tüchtig, überhaupt ein technisch selten vorzüglicher Spieler und Lehrer. Dass dahinein auch gute Handhaltung mitbegriffen ist und dass bei jenen Eigenschaften ebenso wenig von einem steifen, harten Anschlag die Rede sein kann, versteht sich von selbst. Dagegen fehlt ihm der Sinn für einen intensiven, schönen, nuancenreichen Ton in der Melodie. Er hat ihn nicht, weil ihm das innere Bedürfnis dafür nicht sehr lebendig ist. Das hängt mit seiner ganzen nicht eigentlich künstlerischen Natur zusammen. Aber dessen ungeachtet meine ich, ihn mit dem besten Gewissen Ihnen als Lehrer empfehlen zu können und bin überzeugt, dass Sie zufrieden sein werden. Sicher gibt er sich außerdem doppelt Mühe, wo er auf Ihre Veranlassung zum Unterrichten aufgefordert wird. Ich bin heute einmal ausnahmsweise nicht durch Pflichten gezwungen, in der Stadt zu sein, sonst hätte ich Ihnen mündlich Bescheid gebracht. Mit bestem Gruß, Ihr Ernst Rudorf.
Neben seiner Tätigkeit als praktischer Musiker und Pädagoge war Rudolf ein geschätzter Wissenschaftler und gefragter Mitarbeiter bei großen Editionsvorhaben. Für Breitkopf und Hertel besorgte er Teile der Mozart- und der Chopin-Gesamtausgabe, war Mitglieder der Editionskommission der Denkmäler deutscher Tonkunst und engagierte sich bei der Revision von Opern Karl Maria von Webers. So nimmt es kaum Wunder, dass Clara Schumann seinen Rat auch bei Fragen im Hinblick auf die Edition des Gesamtwerkes von Robert Schumann schätzte.
Frankfurt, den 16. Februar 1880. Lieber Rudolf, ich habe heute eine Bitte an Sie. Brahms hat mit Ihnen über die Herausgabe der Davidsbündler gesprochen und Sie haben ihm beigestimmt, dass dieselben in zwei Ausgaben erscheinen sollten. Nun schreiben mir Hertels beifolgenden Brief, den ich Brahms sandte, der bei seiner Meinung bleibt, jedoch mir riet, auch die ihrige noch einmal zu erbitten. Ich sende Ihnen zu besserem Urteile die zwei verschiedenen Ausgaben mit und erbitte mir Ihre Antwort hierher. Die Noten aber behalten Sie bitte so lange an sich, bis ich Ihnen weiteres schreibe. Hertels hatten ursprünglich zwei Ausgaben zu machen versprochen. Nur noch etwas. Die Herren Volkmann und Haase schreiben mir, dass sie zu schnellerem Vorangehen der Revision gern noch mit einigen anderen Musikern mir zu Hilfe in Verbindung treten würden, natürlich dieselben honorieren würden. Wären Sie dazu geneigt? Dann aber müssten Sie ohne Rücksicht fordern, denn die Sache geht mich pekuniär nichts an. Schließlich muss ich Ihnen noch sagen, wie herzlich leid es mir war, Ihnen zu Ihrem Geburtstage nicht schreiben zu können. Aber ich war die Tage vorher auf einer Konzertreise und so kam ich nur zu einem telegrafischen Gruß, der aber sicher nicht weniger von Herzen kam. Nehmen Sie auch heute mit den lieben Ihrigen die schönsten Grüße. Ihre Antwort hierauf erbitte ich mir nach Basel. Adresse: Musikdirektor Volkland, Domhof. Dort bin ich bis 25. des Monats. Ihre altergebene Clara Schumann.
Lichterfelde bei Berlin, den 20. Februar 1880. Liebe verehrte Frau Schumann, dass Sie an meinen Geburtstag gedacht haben, war mir wie immer die größte Freude. Und so habe ich nur zu danken für Ihr herzliches Telegramm. Weiß ich doch gut genug, wie besetzt Ihre Zeit ist, wie viel Sie zu schreiben haben. Die Antwort auf die Frage, die Sie mir heute vorlegen, ist mir nicht zweifelhaft. Ich werde entschieden darauf bestehen, dass die Davidsbündler in zwei Ausgaben gestochen werden. Hertels sind ja vortreffliche Leute, aber erstlich sind sie daneben sehr, zuweilen allzu sparsam. Und dann ist leider niemand mehr im Geschäft, der etwas Wirkliches von Musik versteht, der nur ahnte, was wir im Sinn haben, wenn wir wollen, dass der junge Schumann mit aller Überschwänglichkeit in voller Unverfälschtheit der deutschen Nation erhalten bleiben soll. Und dass wir ebenso sehr die Pflicht fühlen, die Stellung, die Schumann später zu seinen Jugendwerken eingenommen und die in diesen Neuredaktionen so unzweideutig Ausdruck gefunden, gerade so zu markieren, wie er es selbst dadurch getan. Das ist ja beides vollkommen unmöglich, wenn man eine Mischung von beiden Ausgaben stechen lässt und Bemerkungen dazu liefert oder eine, welche von beiden, als die normale hinstellt und im Anfang eine Reihe von kleinen Abweichungen auffährt, die in der anderen sich finden. Deutlich wird das Verhältnis nur durch zwei nebeneinander stehende Ausgaben. Und Hertels sollten sich wirklich ein bisschen schämen, dass sie das Geld nicht hergeben wollen, die doppelten Platten kosten werden. Ich fing gestern an, die beiden Exemplare zu vergleichen, die Sie uns zusandten, und wurde dadurch, wie gesagt, nur in meiner früheren Ansicht bestärkt. Gerade weil eine solche Menge von kleinen Abweichungen zwischen beiden sich findet, ist die Doppelausgabe nötig. Wären es zwei oder drei große, so gäbe es andere Auskunftsmittel. Ihre Frage, ob ich an der Schumann-Ausgabe mitwirken wolle, ehrt und freut mich, wie Sie sich denken werden, in hohem Grade. Aber ich werde leider kaum imstande dazu sein, da ich noch reichlich mit Mozart zu tun habe und hier auch beständig von Hertels gedrängt werde. Wenn Sie Schumann ganz allein besorgten, so würde mir das als das entschiedene, angemessenste und schönste erscheinen. Lassen Sie doch Hertels quälen, so viel Sie wollen. Was schadet es, wenn einige weniger populäre Sachen ein paar Jahre später herauskommen? Sie können Ihnen zuliebe ja das Beliebteste immer zuerst geben, damit die Rücksicht auf das liebe Geld gebührend gewahrt werde. Wohin ich Ihre beiden Davidsbündler-Ausgaben zu senden habe, geben Sie mir bitte per Postkarte noch an. Meine Frau grüßt Sie herzlich und ich bin in Dankbarkeit und Verehrung Ihr allzeit treu ergebener Ernst Rudorf.
Basel, den 22. Februar 1880. Lieber Rudorf, haben Sie Dank für Ihre schnelle Antwort. Dieselbe stimmt ganz überein mit Brahms Ansicht und so werde ich denn entschieden auf den 2 Ausgaben bestehen. Dass Sie mir bei der Revision nicht helfen können, tut mir sehr leid, aber nach dem, was Sie mir schreiben, sehe ich wohl ein, dass es nicht geht. Wie Sie aber meinen, dass ich die Arbeit allein machen sollte, das wäre eine Sache der Unmöglichkeit für mich. Ich bin dermaßen beschäftigt und von vielerlei Dingen so in Anspruch genommen, dass ich nur sehr langsam vorankomme. Und eine Hauptsache müssen Sie doch bedenken. Wie viel Zeit ist mir im glücklichsten Falle noch vergönnt zu leben? Soll ich mit dieser schweren Sorge noch durch meine letzten Lebensjahre gehen? Nein, so schnell wie möglich vorangehen damit. Ich muss Hilfe haben, insoweit wenigstens, dass ich nur die letzten Korrekturen zu besichtigen habe. So haben Sie denn nochmals Dank und seien Sie, lieber Rudolf, von Herzen mit all den lieben Ihrigen gegrüßt. Von Ihrer altergebenen Clara Schumann. PS, senden Sie bitte die 2 Hefter unter Kreuzband an Breitkopf und Hertel. Noch ein PS. Sie haben Ihre Ansicht über die Angelegenheit in so klaren, überzeugenden Worten und mit so geübter Feder ausgesprochen, dass ich mir erlaubt habe, in meinem Schreiben an Hertels mich mit Ihren Federn zu schmücken. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Nochmals herzlichen Dank für Ihren liebenswürdigen Beistand in der Sache.
Lichterfelde bei Berlin, den 24. Februar 1880. Liebe verehrte Frau Schumann, Ihre freundlichen Zeilen erhalte ich soeben und danke Ihnen herzlich dafür. Da Sie mir darin aussprechen, dass Sie keinesfalls die Schumann-Ausgabe ganz allein zu Ende führen wollen, so lassen Sie mich nun doch die Bitte aussprechen, irgendwie daran teilnehmen zu dürfen. Wenn ich auch nicht viel zustande bringen werde, einiges kann doch geschehen. Und es wäre mir leid, wenn Sie sich einmal von anderen helfen lassen, nicht auch dabei sein zu sollen. Also, Sie erlauben mir nach dem Maß, wie es meine Zeit zulässt, Mitarbeiter zu sein und geben dann wohl gütigst Hertels davon Nachricht. Um welche Sachen würde es sich noch handeln? Die meinigen grüßen herzlichst, vor allem Ihr treu ergebener Ernst Rudorf.
Clara Schumann und Ernst Rudorf blieben bis zu Claras Tod in engem brieflichen Kontakt. Clara Schumann schätzte den kundigen Musiker, Ernst Rudorf verehrte und bewunderte die große Künstlerin. Mehrmals betonten beide, wie traurig es sei, dass sie sich so selten sahen und überlegten immer wieder, Umwege oder Abstecher zum jeweils anderen auch für nur wenige Stunden zu machen. Vor allem Clara Schumann bedauerte die fehlenden Gelegenheiten für persönliche Begegnungen häufig. Der schriftliche Austausch aber blieb als Möglichkeit in vielfältiger Form. Als kurzer Gruß, als Postkarte, Diktat oder auch Telegramm, auch über die Distanz hin einander nah zu sein. Bis zuletzt.
Großlichterfelde, Wilhelmstraße 26, den 27. Januar 1896. Liebe, verehrte Frau Schumann, dass Ihr Brief neben den Liebeserweisungen der meinigen das Schönste, Teuerste war, was mein Geburtstag mir brachte, das stellten Sie sich wohl selbst vor. In dem Gedanken an Sie verkörpert sich, je älter ich werde, umso fast ausschließlicher alles, was in mir lebt an menschlichem und künstlerischem Idealismus, wie er nie meine Jugend erfüllte. Die Sehnsucht, der Glaube werden nie sterben, aber ich empfinde mit tiefster Dankbarkeit bei jeder Berührung, die mir von Ihnen zuteil wird, was es heißt, dass Sie noch da sind, zu der ich aufblicken darf als zu einem Gestirn, das unverwandt in derselben Reinheit und Schönheit leuchtet und nicht nur leuchtet, sondern zugleich erquickende Wärme ausstrahlt. Möge Gott Sie noch lange, lange erhalten.
Telegraphie des Deutschen Reiches, Blatt Nummer 81, Leitung Nummer 1690. Telegramm aus Frankfurt-Main, 1896, den 3.4. um 12.30 Uhr. Große Herzschwäche, Folge längeren Leidens, heute Besserung. Schumann. Müliusstraße 32, den 6. April 1896. Liebe Frau Rudorf, seit gestern ist unsere Mutter um vieles besser, nachdem wir 10 sehr sorgenvolle Tage um sie durchlebt haben. Eigentlich ist sie schon seit dem Herbst sehr leidend und dieser Anfall von größter Herzschwäche war wohl nur ein Symptom ihres eigentlichen Leidens, welche die Ärzte, die wir vor 4 Wochen konsultierten, ein sehr ernstes nannten. Nun hat sich aber infolge der Ruhe und der sehr geregelten Diät, die der Schwächezustand bedingte, auch das Hauptleiden so gebessert, dass wir anfangen zu hoffen, die Mutter könne auch davon wieder genesen. Freilich wird es noch lange dauern, bis die Kräfte wieder da sein werden. Aber mit wie ganz anderen Gefühlen pflegt man die Geliebten, wenn man Besserung erhofft. Ihnen und Ihrem lieben Mann die herzlichsten Wünsche senden und danken für Ihre lieben Worte der Teilnahme. Ihre Ihnen warm ergebene Marie Schumann.
Nach mehreren Schlaganfällen starb Clara Schumann am 20. Mai 1896.